PPR, Superflex, Titan Premium, Trey McBride oder Greg Dulcich?
McBride.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wir haben eine ganz ungewöhnliche Aufnahmezeit heute, Sonntagabend, es ist schon 10 Uhr. Wie hast du denn das Osterwochenende erlebt? Ich habe gesehen, die Bremer haben sich immerhin noch zu einem 1:1 gewirkt gegen Nürnberg, beziehungsweise haben halt das 1:1 noch gemacht. Ich kann dir sagen, die Löwen haben ihre letzte Aufstiegshoffnung verspielt am Wochenende gegen Osnabrück. Es gab schon bessere Osterwochenenden, oder?
Ja, was Fußball angeht, auf jeden Fall. Also da hätte ich mir heute auch ein bisschen mehr gewünscht, aber hat am Ende dann nicht sollen sein. Aber es ist alles drin. Wir haben alle Hände voll zu tun. Nee, wir haben alles in der eigenen Hand. Schauen wir mal, was dann am Ende rauskommt. Ich bin noch frohen Mutes. Und dann gab es gerade eben noch, deswegen sind wir jetzt auch so spät dran, gab es gerade eben noch schön lecker Spargel essen. Das war sehr nett. Also, ja, ich weiß nicht. Spargel, da gehen die Meinungen ja auch sehr auseinander irgendwie, ne? Für die einen sagen so overrated, brauche ich gar nicht. Und die anderen sagen, geilste Sache der Welt. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ich esse ihn gern, aber pinkeln gehen danach ist halt rough, ne?
Ja, das ist natürlich immer dabei.
Ich mag ihn schon gern, muss ich sagen. Aber wie macht ihr den denn? Gibt es da auch regionale Unterschiede eigentlich? Das
weiß ich nicht. Also bei uns ist es jetzt so eben gekochter Spargel eben. Dann aus den Schalen und so wird noch eine Spargelcremesuppe gekocht. Wenn man es jetzt im größeren Rahmen macht. Dazu gab es heute zum Beispiel Schinken, Kartoffeln, Soße Hollandaise, manche machen noch Buttersoße oder sowas dazu. Ja, es gibt natürlich auch, keine Ahnung, so spezielle Sachen wie Rührei, Lachs oder solche Sachen dazu. Okay. Aber da bin ich jetzt nicht, oder Schnitzel gibt's auch dazu manchmal. Da bin ich jetzt auch nicht der Fan von, ehrlich gesagt. Für mich ist es da, was so dazu gibt, eigentlich ist da weniger mehr.
Ja, okay. Ja, bei uns ist echt magsam. Ich mag ihn am liebsten mit Zlassener Butter. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ja. Und ich bin auf jeden Fall Team grüner Spargel. Das muss ich schon sagen. Mag ich eine ganze Ecke lieber als den weißen.
Ah, okay, ja, ist interessant. Ich nicht. Also ich würde den weißen so präferieren, aber auch, es kommt drauf an, wozu. Ne? Also es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten also so grüner Spargel ist für mich ein bisschen vielseitiger. Aber so im klassischen so Sinne, so wie ich es gerade meinte, da finde ich natürlich den weißen Spargel irgendwie besser.
Interessant. Ja, da scheiden sich tatsächlich die Geister. Einfach Spargel ist irgendwie, gesund. Es ist so die Grundsatzentscheidung, wie man da dazu steht. Keine Ahnung. Es ist fast so wie Koriander. Und ich hasse Koriander.
Oh, ja, ich mag Koriander eigentlich. Also ich würde ihn jetzt nicht überall drauf machen, aber ich mag ihn. Manche meinen, der schmeckt wie Seife. Ist das bei dir auch so?
Ja. Ah, genau. Okay. Das ist wirklich, ich kann essen, indem das drin ist, wirklich, ich kann es dann nicht mehr essen eigentlich. Wow.
Ja, ich bin nicht so empfindlich. Also was Geschmäcker angeht, ich kann fast alles essen. Das ist so ein bisschen, also so, ich bin unempfindlich, was sowas angeht. Aber meine Freundin zum Beispiel ist auch bei gewissen so Koriander und auch gewissen Gewürzen ist sie komplett raus. Ja. Schärfe.
Ja, okay, gut, das ist ja, bei Koriander ist es wohl so, oder ich habe das mal gehört, dass man ein Enzym irgendwie hat oder nicht hat. Und wenn du es halt nicht hast, dann schmeckt das fürchterlich.
Ja, habe ich auch mal gehört, sowas.
Aber ja, dementsprechend Asienurlaub ist, glaube ich, dann, also wenn man in die falschen Regionen fährt, echt schwierig. Weil ich glaube, die verstehen das auch nicht, weil du sagst, hey Junge, ich brauche das ohne dieses Grünzeug. Da sagt er, was? ja, genau. Mach mal. Ja, also, so geht das dann. Okay. Aber nachdem wir jetzt ja auch schon nach 10 haben, lass uns dann auch zum Football kommen. Wir haben eine dicke News am Start, denn der Top-Receiver, ich meine, das war mein former First-Round-Pick, Sammy Watkins, ist jetzt ein neuer Receiver bei den Green Bay Packers. Das heißt, ja, die brauchen jetzt im Draft eigentlich auch keinen Wide Receiver mehr nehmen, oder? Das ist eigentlich, da ist die Davante Adams-Rolle jetzt halt auch entsprechend ausgefüllt mit Sammy Watkins. Wie viele First-Round-Picks gibst du jetzt ab, um Sammy Watkins in dein Dynasty-Team zu holen?
Ja, ich denke, mindestens 4 müssen es schon sein.
Ja, wenn der andere Owner da wirklich so günstig ihn hergibt, dann muss man da eigentlich zuschlagen.
Ja, also vielleicht 4 First-Round-Picks. 2001. Spieler, die retired sind. Sammy Watkins, Never Ending Story, Woche 1 wird er abliefern und dann in der Saison wart nicht mehr gesehen. Wir kennen das Spielchen und ich will mit ihm nichts zu tun haben.
Ja, ich meine, man kann den jetzt, falls irgendwo ein Waiver liegt, dann kann man den auf jeden Fall jetzt aufnehmen. Ja, denke ich, das muss man schon machen.
Muss man machen.
Ja. Einfach in der Offense da. Also, ich sag mal so, wenn jetzt Alan Lazard oder Sammy Watkins, ist das jetzt ein Unterschied?
Boah, dann hätte ich schon sehr viel lieber Lazard.
Echt?
Okay. Ja, doch. Ich glaube schon, dass der zumindest eine solide Wide Receiver-Saison in Green Bay spielen wird auch.
Bin ich gespannt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass Lazard und Sammy Watkins value-wise genau gleich anzusehen sind.
Hey, okay.
Also halt beide. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Fifth Rounder einfach für die bezahlen würde, weil ich sehe einfach gar keinen Value in diesen Spielern. Das ist so, eigentlich nur einen Bench-Spot und stattdessen nehme ich doch lieber den Shot auf irgendeinen Running Back in der 5. Runde. Das ist so.
Ja, okay. Ja, nee, ich glaube schon, dass Lazard zumindest mal ein Drittrundenpick wert ist.
Ja,
ob ich ihn jetzt dafür einkaufen will, kommt immer so ein bisschen aufs Team an. Klar, ich gebe dir auch auf der anderen Seite recht, ne, brauchst du, wenn ich jetzt wirklich ganz, ganz dünn auf Wide Receiver wäre und wirklich jemanden brauche und 3 starten muss oder sowas, dann könnte ich mir es schon vorstellen. Aber ja, ich verstehe auch deinen Gedankengang. Also würde der jetzt auch nicht zu stark widersprechen, aber ich sehe trotzdem, wenn du ihn im Roster hast, würde ich ihn halt auch für einen Viertrunden-Pick nicht abgeben.
Ja, okay. Ich wäre da schon dabei, glaube ich. Wahrscheinlich wird es schwer, einen Drittrunden-Pick rauszupressen.
Ja, ja.
Da muss man dann Glück haben, dass ein guter Saisonstart ist und dann auf einmal könnte es einen Second geben oder so. Dass,
ja, 2 Touchdowns das in Week 1.
Ja, ja oder halt einfach 100-Yard-Game macht er dann in den ersten 2 Wochen jeweils und dann geht's ab und dann plötzlich, Alan Lazard, neuer Wide Receiver 1 in Green Bay. Mhm. Klar, das ist hat auf jeden Fall einen Ticken mehr Upside als Sammy Watkins. Wobei, wenn der in 200-Yard-Games reinstolpert.
Ja, auszuschließen ist das nicht, ne? Ja, also Sammy Watkins, auch echt so ein Receiver, ganz ähnlich wie Kelvin Benjamin, wo man Anfang der Karriere dachte, wow, wird ein richtig guter Spieler und richtig der Hype da und dann aber sowas von steil nach unten.
Ja, kompletter Fade-out, ja. Wobei es bei Sammy Watkins ist, glaube ich, schon der, wo es wirklich auch neben dem Platz ganz schief lief für ihn persönlich,
ja, oder? Ich glaube, der ist auch echt psychisch krank tatsächlich, was man so liest. Der hat ganz verrückte Ansichten.
Oder?
Bitte? Ja, ich weiß nicht, ob das nicht so, sogar noch so ist.
Okay.
Also liest du, also wenn man sich da mal ein paar Artikel, ich habe das mal gemacht, mal rausgesucht hat und so, ganz strange, ganz verrückt, da kann man wirklich einiges über den lesen, so dass der auch ganz verquere Ansichten hat und so weiter. Also ganz komischer Typ auf jeden Fall.
Crazy. Okay. Ja. Jedenfalls kriegt er jetzt nochmal 4 Millionen von den Packers dafür, dass er da irgendwie ein bisschen rumwurstelt.
Ja, kannst ja nichts. Aus Packers Sicht finde ich das total solide, ne? Machst du nichts falsch mit, hast ein bisschen Tiefe irgendwie, musst dich nicht auf Randall Cobb verlassen ne, Amari Rodgers oder sowas. Du bist jetzt halt dadurch, was soll ich sagen, du bist schon noch gezwungen, im Draft jemanden zu nehmen, aber wenn es jetzt irgendwie gar nicht mit, du brauchst jetzt nicht unbedingt komplett reachen.
Ja, ist ganz solide so auf für so einen Ex-Depth Spieler.
Ja.
Ich, das ist ja okay. Genau, okay. Das war es dann auch schon zu den News, zu sämtlichen Gerüchten, was auch immer für News von irgendwelchen Beat-Reportern aus sämtlichen Richtungen rund um Deebo Samuel oder Kyler Murray und so weiter, was es gerade gibt. Dazu sagen wir nach wie vor einfach gar nichts, weil das, ja, dann kriegen wir unsere Folgen auch wirklich nicht mehr unter Kontrolle. Das ist zu viel und da ist nächste Woche auch schon wieder alles ganz anders. Und ja, daher glaube ich, können wir rübergehen zu unserem kurzen Werbeblock und an der Stelle, glaube ich, können wir uns auf jeden Fall, bevor wir den richtig einleiten, nochmal beim guten Steven von Mike's Emotion bedanken. Coole letzte Folge aufgenommen an alle. Auch wenn ihr nicht IDP spielt, hört gerne mal rein. Ist glaube ich, echt interessant so und halt auch sehr unterhaltsam gewesen mit ihm.
Ja.
Hat echt Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, mir auch. Also das war echt cool. Und ja, ich glaube, da kannst du auch als, ich finde so als NFL-Fan einfach immer was mitnehmen, ne? So bei der ja. Player Evaluation. Ich finde das auch immer spannend, so zum Beispiel, ja, ich habe mich jetzt zum ersten Mal auch richtig so in-depth nochmal mit den DBs beschäftigt. Mhm. Einfach eine Position, die mich für Fantasy so gar nicht interessiert oder sehr wenig interessiert, also gerade Corners oder sowas, aber ich finde es dann trotzdem immer noch interessanter, was drüber zu hören, auch O-Liner und sowas. Und ich habe auch jetzt mir die Tage nochmal den Spaß gemacht, habe mal einen 3-Runden-Mock-Draft gemacht und habt auch ein bisschen was zu geschrieben, also wer bei Twitter da mal reingucken möchte.
Ja, ich habe, war das ein 3-Runden-Mockdraft? Crazy.
Ja, also ich habe nur die erste Runde, du kannst bei PFF, ja, kriegst du praktisch nur so einen Screenshot der ersten Runde.
Okay. Mhm.
Genau, ich hatte aber 3 Runden gemacht, einfach mal für mich so ein bisschen, auch um zu gucken, wie verhält sich das, ne? Gerade jetzt als Seahawks-Fan muss man jetzt Abwechslung mal sich damit beschäftigen. Und fand das einfach spannend, das mal zu machen. Und ja. Also da kann man ja wirklich auch, Mockdrafts sind ja auch so eine Sache, da kann man wirklich süchtig werden. Nee, genau.
Ja.
Und deswegen, also habe ich mich auch damit beschäftigt. Und wie gesagt, ich als NFL-Fan finde das immer cool, sich auch mit allen Positionen beschäftigen, dann zumindest so in den ersten 3 Runden auch quasi alle Namen zu kennen, beziehungsweise dann auch 4 vielleicht, ja.
Genau. Ja. Damit wir dann auch den Draft, der jetzt immer näher rückt, ordentlich genießen können. An der Stelle sei schon mal darauf hingewiesen, am ersten Tag werden wir auf jeden Fall in unserem Discord-Channel sein, da im Sprachkanal richtig schön abrotten und ja, da könnt ihr dann die Live-Reactions von Phil zu den Seahawks-Picks mitnehmen. Die könnten legendär werden, kann ich nur sagen.
Ja, das könnte in der Tat legendär werden.
Ich will auf jeden Fall, eigentlich will ich dich auf Knien rutschend sehen, wenn Kayvon Thibodeau an die 10 fällt. Oder 9 seid ihr. 9,
ja.
An die 10 fällt, dann ist es auch kritisch.
Ich weiß nicht. Ja, wenn er an die 10, dann sollte die Reaktion auf jeden Fall nicht verpassen.
Ja.
Außer wir sind vorher aus dem Spot rausgetradet, dann mag es wieder okay sein. Nee, aber genau, um da dann vielleicht nochmal den Bogen zu spannen. Erster Drafttag, auf jeden Fall, wer Bock hat, seid dabei bei uns im Discord. Flo und ich haben das sonst auch so gemacht, privat, aber wir machen es dann halt öffentlich. Also wer Bock hat, kann dann mit in den Sprachchannel kommen, mit uns quatschen, ein paar Sachen bereden. Genau, wir haben noch nicht gesagt, ab wann wir es machen, aber ich denke mal, auch so im Vorlauf kann man da schon ein bisschen was machen. Vielleicht starten wir irgendwie noch einen kleinen Mock oder sowas, um ein bisschen die Zeit auch noch rumzukriegen. Ne?
Also yes.
Also da wird uns schon was einfallen. Genauso werden wir jetzt, das hier ist unsere vorletzte Folge vor dem Draft. Und dann wird es noch, genau, danach wird es noch eine Folge geben. Das wird unter anderem ein Mailbag sein. Und also wer da noch Fragen gerade zum Draft-Thema hat, die könnt ihr gerne schon mal in den Mailback-Channel bei uns im Discord auch schreiben oder via Twitter stellen. Freuen wir uns, wenn wir da noch ein bisschen Futter bekommen. Ja, ne? Joint da gerne, folgt uns gerne, schreibt uns eine Review. Ne? Also auch gerade, wenn ihr jetzt vielleicht auch durch Steven von Mike's Emotion neu dazugekommen seid. Ne? Wir freuen uns immer auch gerne über Reviews oder allgemein Feedback, auch das, ob nun privat oder öffentlich im Discord-Channel, das ist auf jeden Fall, hilft uns, freut uns, da zu hören, wie ihr es findet. So können wir besser werden.
Genau. Ja, das stimmt. Genau, ich glaube, die Twitter-Handles hattest du gar nicht gesagt. Nee. Das ist, aber dann mache ich das heute mal.
Okay.
Weißt du, dann ich muss ja auch mal ein bisschen wir müssen auch die Krusten lösen hier. Also muss ja auch flexibel bleiben. Genau. Folgt dem Phil at Phil 8190. At Phil 8190. Unserem Podcast at Dynasty Flow mit BH, mir at 49er Flow. Auch wenn ich keine 3-Runden-Mock-Drafts leider zu bieten habe. Bei mir gibt es nur Red Bull Leipzig Hate.
Oder, ja, ich hab's gewusst.
Das kann ich nicht hier in diesen Podcast reinbringen, was ich über die wirklich denke. Das ist zu hart.
Am besten war, fand ich, den ersten Satz. Was hast du geschrieben? Fuck RB. Und, ne, also fuck RB. Ja, fuck, ne? Und, ja, genau. Und ich dachte so, was hat er jetzt gegen Running Backs? Ja. Das war so dieser erste Gedankengang. hatte dann auch noch jemand kommentiert. Dann wohl nur Wide Receiver.
Genau, draften. Deswegen also Wide Receiver only. Ja, ja, fand ich richtig so, genau. Geil. Ja. Fand die sehr richtig lustig. Ja. War echt gut. Nee, genau. Aber unabhängig davon, also da folgt uns gerne, wie gesagt, auch die Discord ist alles in der Folgenbeschreibung, kommt da rein. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne unter patreon.com/dynastyflow oder ihr schickt uns so eine Spende an paypal.me/dynastyflow. Und an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Daniel. Der ist neuer Supporter bei Patreon mit einer kleinen Spende jeden Monat dabei. Freut uns sehr. Vielen Dank an der Stelle. Genau. Und damit, glaube ich, können wir rübergehen zu unseren Hörertrades. Und die ersten, muss man sagen, da sind uns nämlich tatsächlich, Phil, Schande über uns, zwei durchgerutscht.
Hey.
Die sind schon ein bisschen älter gewesen, aber es macht auch nichts. Holen wir ganz einfach nach. Die kamen vom guten Swiss Guy. Und der sagt, er hat eben zwei Hörertrades im Gepäck. Der erste ist in einer 12er Superflex, Tight End Premium, mit extra Tight End Spot dabei. Er sieht das Team nun im Contender-Modus mit der Möglichkeit, das Team auch noch in Season mit seinen 23er Picks zu verstärken. Er hat die also noch nicht weggegeben. Ich hoffe zumindest, dass das ein Startup-Trade natürlich auch war. Ansonsten kann ich den nämlich nicht verstehen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus und hier hat, jetzt verstehe ich, der Kollege Swiss Guy, an der Stelle, du hast hier den Deal abgeschnitten. Du,
ja.
Swiss Guy hat leider nur seine Seite gezeigt. Ich dachte, er hat den 501 im Startup
abgegeben. Nee, werden ja keine Spiele angezeigt.
Ja, das ist korrekt, ja. Es tut mir leid, den Deal, das sehe ich gerade erst. Müssen wir nochmal hint anstellen, Swiss Guy. Der kommt in die nächste Folge. Denn da brauchen wir nochmal einen besseren Screenshot. Es gibt aber noch einen zweiten Deal von ihm und das ist jetzt einer, hier keine näheren League-Settings nötig, denn das sind nur Wide-Receiver, die durchgetauscht werden. Swiss Guy erhält Mike Evans und Russell Gage und abgeben tut er dafür Elijah Moore und James Washington. Du als Mike Evans, absoluter Mike Evans-Liebhaber und Elijah Moore-Hater, wirst da relativ einfach eine Seite einnehmen, oder?
Oh, was heißt relativ einfach eine Seite einnehmen? Man muss natürlich schon den Marktwert berücksichtigen. Und ich sehe hier Washington und Gage relativ ähnlich. Das ist für mich, also ist mir egal, wen von beiden ich habe. Und dann, wie gesagt, haben wir halt straight up Mike Evans gegen Elijah Moore. Und ja, ich glaube, aufgrund des Marktes kann man dann zu Evans noch was dazu bekommen für Elijah Moore. Aber ja, also so ein Second vielleicht, Late Second, sowas, hätte ich mir schon noch gewünscht, den da rauszuholen, aber ich habe schon als Contender auf jeden Fall lieber Mike Evans im Team als Elijah Moore.
Ja, fair, gerade weil halt das Receiving Quarter in Tampa Bay einfach gerade am Anfang ohne Godwin noch wahrscheinlich, zumindest muss man ja sagen.
Ja, gut.
Recht leer aussieht. Ja. Ich muss schon sagen, ich sehe Russell Gage deutlich höher als James Washington. James Washington ist für mich wirklich komplett wertlos, ehrlicherweise. Da haben wir ja schon mal diskutiert, das sehe ich ganz anders als du. Du hast bei James Washington ein bisschen mehr Hoffnung in Dallas.
Klar,
finde ich echt, den würde ich persönlich wahrscheinlich eher cutten, aber.
Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dallas auch einen Receiver in Runde 1 draftet, ist deutlich höher als die, dass die Bucks einen draften. Glaube ich auch. Mhm. Also das ist ein fairer Punkt und aber die Rolle von beiden als dritter Receiver aktuell ist relativ ähnlich, in einer relativ ähnlich Pass-Heavy Offense. Also ich sehe da jetzt nicht, klar, gut, aktuell kann man natürlich ein Argument dafür finden, dass die Bucks keinen Tight End haben, nur aktuell Cameron Braid, die Cowboys dafür Dalton Schultz. Also ja, das ist okay, das ist auch ein faires Argument, aber ich glaube, James Washington wird zu Beginn der Saison, gerade wenn Gallup noch nicht fit ist, wird er da die X-Rolle einnehmen.
Ja, mal sehen, ich bin gespannt. Russell Gage hat halt für mich einfach die also kann halt, glaube ich, wirklich, sollte am Anfang der Wide Receiver 2 in Tampa sein.
Ja, gut, ist ja auch niemand anders da.
Glaube ich, ist er schon.
Und ist ja auch niemand anders da.
Genau, also ist ja auch nie, ja, aber halt besser als diese ganzen Tyler Johnson.
Ja, natürlich.
Und der springt ja dann noch rum. Hier, Breshad Perryman ist doch da noch und keine Ahnung. Also ich finde schon, dass er da deutlich drüber ist. Ja. Ja, also ich finde schon, dass er da besser ist als die anderen und ich glaube, dass er halt eine ganz sneaky, attraktive PPR-Option sein kann, eben auch mit Tom Brady zusammen. Gefällt mir deutlich besser als James Washington. Ich würde im Moment für Russell Gage würde ich einen Drittrunden-Pick deutlich, also finde ich, kann man sich überlegen, den zu machen, weil ich glaube, es gibt einfach ein Outcome, wo Russell Gage wirklich ein verlässlicher Wide Receiver über die ersten Saisonwochen ist, den man aufstellen kann und der einem wirklich was bringt. Bei James Washington sehe ich das halt nahe null, ehrlicherweise.
Ja, weiß ich, wie gesagt, es kommt drauf an, was im Draft passiert, aber also sollte Dallas keinen Receiver in den ersten drei Runden draften, dann würde ich schon sagen, also aktuell hätte ich auch lieber Russell Gage als James Washington. Mhm. Das ist ein fairer Punkt auch völlig, also sehe ich auch so, aber ich sehe die Value-Differenz vielleicht, ja, Gage für einen Third und Washington für einen Early Fourth. Sowas, so ganz grob Werteinschätzung, so in die Richtung würde ich es aktuell sehen.
Ja. So, und dann, aber jetzt dann, also um zurückzukommen, denn eigentlich geht es ja in dem Deal wirklich nicht zentral um Gage versus Washington, das ist jetzt ein bisschen abgeschweift, weil ich da dazu noch was sagen wollte oder nicht meine Schnauze halten konnte, aber es geht ja eigentlich um Evans versus Moore und natürlich bin ich hier, muss ja oder bin auch mit Überzeugung auf der Elijah Moore Seite, finde er ist auf jeden Fall ein Top 15 Dynasty Receiver so und Mike Evans tue ich mir da halt schwer, wobei ich einfach sehe, der hat auf jeden Fall noch eine, vielleicht sogar zwei Top-Saisons im Sack. Könnte schon sein, dass da richtig was kommt und dann muss man das natürlich schon abwägen und wenn man da die als Contender oder in Redraft würde ich Mike Evans auch über Elijah Moore nehmen, aber
easy.
Ja. Ja, gar keine Frage, aber wir sind halt kein Redraft-Format, das ist das Problem.
In Redraft ist Evans ein Top-10-Receiver dieses Jahr, easy.
Ja,
also
und Moore halt
wahrscheinlich Top 8 vielleicht
also
sogar.
Ja, natürlich, also muss man ja, warum auch nicht? Wie viele bringt man da zusammen, die überhaupt wirklich eigentlich ein höheres Ceiling haben? Das ist gar nicht so leicht. Ja. Wegen Pass-Heavy Offense, Tom Brady ist da, es gibt keinen anderen Alpha. So jemand, Mike Evans, kann komplett eskalieren. Und deswegen natürlich, Top 8 Receiver würde ich im Moment auf jeden Fall auch so sehen. Aber trotzdem ist halt Dynasty und Elijah Moore taugt mir heftig und ist ein super Receiver. Natürlich trotzdem, wird Elijah Moore jemals eine Top-8-Saison spielen? In irgendeiner Saison? Das ist schwer jetzt zu sagen.
Nein. Also, ja, gut, wer weiß, vielleicht stolpern sie ja nochmal über einen Top-Quarterback, aber also, wenn die Jets, solange die Jets halt Zach Wilson haben und vielleicht, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass die einen draften mit den Ja, ersten vier Drake Picks London, ist halt sehr hoch. Ne?
Das ist Drake London an 10, das kannst du eigentlich schon fast reinschreiben. Das ist, ich glaube, das haben die in der Draft, die Draftkarte haben sie schon ausgefüllt. Deswegen, ich sehe das schon auch so. Das ist, ich gebe dir da schon recht. Und dann wird Elijah Moore einen Hit abbekommen im Draft. Das muss man jetzt auch schon irgendwo einpreisen. Trotzdem ist er einfach einer der besten jungen Receiver der Liga. Da,
ja.
Zumindest aus meiner Sicht.
Ja, ist auch völlig. Also ich sage auch nicht, ich habe auch überhaupt nichts gegen den Spieler Elijah Moore. Ne? Das darf man hier immer nicht falsch verstehen.
Ja, ich weiß.
Ich finde einfach nur, dass die Umstände halt komplett beschissen sind. Wenn der jetzt der zweite Receiver bei den Bucks wäre, beispielsweise, ja, weil wir gerade drüber gesprochen haben, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch easy als Top 5 in deinen Receiver.
Ja, alles okay. Stell dir vor, der wäre jetzt bei den Chiefs, Hill wäre weg.
Ja.
Ganz super. Andere Diskussion. Gebe ich dir schon recht. Aber im Prinzip muss man dann ja sagen, wir können uns gegenseitig hier annähern. Du hast Evans oder du hast Moore einen Ticken niedriger als ich. Ich habe Gage dafür ein bisschen höher irgendwo. Ich glaube, der Deal alles in allem passt ja schon ganz gut. Also ob dann natürlich, das sagt Swisker hier selber, habe beim Elijah Moore Trade hier eventuell ein bisschen Value liegen gelassen. Ja, glaube ich, das können wir beide so unterschreiben. Theoretisch ist das so, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt so viel Value auch nicht.
Nee, und wie gesagt, ich finde es auch als Contender, haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, man kann auch mal ein bisschen Value liegen lassen. Und wenn du Contender willst, dann so ein Receiver wie Evans ist halt ein Top-Buy irgendwie. Der wird noch zwei gute Saisons spielen, solange Brady da noch rumkreucht und fleucht. Und danach ist halt wahrscheinlich Mike Evans 30 Jahre alt, Tom Brady retired und dann wird er noch 2 Jahre irgendwie bei, oder vielleicht wird er noch mal getradet oder sowas und dann ist halt die Karriere vorbei. So wird es meiner Meinung nach wahrscheinlich mit ihm zu Ende gehen. Ich weiß nicht, wann der Vertrag ausläuft.
Ja, ja. Das weiß ich auch nicht. Ehrlich gesagt. Aber ich meine, da wird es wahrscheinlich, also da würde ich gar nicht auf Vertragssituation, da ruhig aufs Alter und Mike Evans mit 30, da wird es dann 30, 31, also und wir haben Nuke Hopkins zugeschaut letztes Jahr, so zum Beispiel.
Ja, und er hat halt schon irgendwie gefühlt immer Hemi-Probleme und sowas, das wird nicht besser, wie wir bei Julio gesehen haben, so bis zu 30 kann das alles immer noch ganz gut klappen, kann immer noch fit gespritzt werden und dann ist irgendwann Feierabend und dann nimmt das halt überhand.
Ja, genau. Okay, dann das zu diesem Deal von Swisskey. Der nächste, den wir in der Pipeline haben, ist von Bolikopper99. Der Kollege schickt uns einen Deal aus der JIT 1 und er sagt, er wollte mal unsere Meinung dazu hören. Er kauft hier DJ Moore ein und gibt dafür Tyreek Hill ab. Was ich hier noch interessant fand, deswegen habe ich es hier noch mit draufgenommen auf den Screenshot. El Toro, ein Discord-Member von uns, der hat noch dazu geschrieben, puh, da würde ich auf Hill noch was drauf verlangen. Der ist nämlich ein Top-Receiver, der den Unterschied machen kann. Würdest du El Toro da zustimmen? Bist du also auch auf der Tyreek Hill-Seite?
Du darfst anfangen.
Ah ja, ich darf zuerst. Ja gut, ganz einfach und kurz und knapp. DJ Moore ist einer der absolut besten Wide Receiver der Liga. Er ist 24 Jahre alt. Tyreek Hill ist 28, glaube ich, ja. 28. Ist jetzt bei den Dolphins mit Tour und Waddle ist da. Wie viel Tyreek Hill nächstes Jahr den Unterschied ausmachen kann, das möchte ich erstmal sehen. Und wenn ich einfach nichts dazu bekomme, hier von dem Trade-Partner Yannick97, dann nehme ich halt zähneknirschend einfach DJ Moore straight up für Tyreek Hill und bereue das dann hinterher auch nicht. Es ist alles in Ordnung. Der Deal ist, finde ich, groß und ganzen fair und ich bevorzuge die DJ Moore-Seite.
Ja, also kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach, gut, du musst halt, kommt es oder es kommt immer darauf an, in welcher Situation du bist, aber weil ich jetzt, also ich mag die Situation von beiden eigentlich nicht, ne? Das muss man einfach so sagen und also ich würde Hill auch verkaufen aktuell, das ist echt völlig okay. Ob ich dafür einen DJ Moore haben wollte, ja, okay. Wie El Toro hier schon geschrieben hat, da würde ich vielleicht aufgrund des Name Values probieren, noch was dazu zu bekommen. Ne? Das ist so ein bisschen der Move. Ob man es im Moment bekommt, kommt sicherlich drauf an, ne? In welcher Liga du spielst, aber tja.
Ich glaube, klar, zu dem Moment, als er noch bei den Chiefs war, hättest du da noch dick was drauf verlangen können. Dann hättest du ja auch jemand gegeben. bin ich auch relativ sicher. Aber Hill, glaube ich, ist schon auch ganz schön abgestürzt in den letzten Wochen seit dem Trade.
Ja, ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich tue mich...
Also welche Seite entscheidest du dich dann, wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust setze? Unabhängig, sagen wir, okay, ich meine, das ist ja, jetzt versuchen wir mal, das heißt, okay, dann sage ich dir, was ist, wenn du Contender bist?
Dann trade ich Tyreek Hill gegen Mike Evans und einen Second.
Okay, das heißt, das ist als Contender nicht ganz klar, und wenn du kein Contender bist, wenn du entweder Retool oder Rebuild bist?
Ja. Wie gesagt, dann würde ich auch DJ Moore plus irgendeine Kleinigkeit haben wollen. Ich würde nicht straight up abgeben, aber es ist, ich kann es schon nachvollziehen, warum man das macht. Das ist schon, du kaufst dir hier 4 Jahre und wer weiß, ob Tyreek Hill nochmal eine Top 10 Fantasy-Saison spielt. Keine Ahnung.
Ja.
Mich schon, ne? Ja. Also selbst wenn es Tua nicht ist und dann sie ihn austauschen, wenn ein Rookie kommt, ja, super, ob das so viel besser ist im ersten Moment, keine Ahnung. Ja. Also, das ist schon echt. Ja. Und dann Tyreek Hill mit seinem Skillset, wie lange der das spielen kann, ist eben auch fraglich, ne?
Ja, absolut.
Das, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, aber wie gesagt, ich bei sowas, ich will da probieren, den Name Value so ein bisschen zu verkaufen. Und ich würde auch einen Tyreek Hill, ehrlich gesagt, nicht jetzt verkaufen. Das ist so ein bisschen...
Wann dann, wenn die Miami Offense implodiert ist?
Nee, aber du kannst ihn ja vor der ersten Saison, vor der ersten Woche oder vor den ersten 2 Wochen, wenn die Leute ihren Roster quasi sich als Win-Now-Team dann auch wirklich sehen und nochmal Moves machen oder vielleicht sich der erste Wide Receiver eines Teams verletzt hat und er jetzt nochmal einen Ersatz braucht und dann sagst du, hey, ich habe hier noch Tyreek Hill. Ne, was ist mit dem?
Ja, ja, fair.
Sowas. Ne, das ist so das Einzige, was mich, ne, du weißt dann viel mehr, du hast mehr Info, ne, du, ein DJ Moore, du weißt, ob der dann die Bälle von Sam Darnold, Baker Mayfield, Kenny Pickett, Malik Willis, von wem auch immer er sie fangen will, du weißt es dann, das ist diese Info, die du im Moment einfach nicht hast, und ich glaube trotzdem, dass du den Deal dann immer noch machen kannst, also selbst wenn ein anderer Quarterback dann da ist.
Ja. Ja, fair. Klar, wenn jetzt halt in Carolina nicht wirklich plötzlich ein absoluter Elite-Quarterback dahin kommt oder auch nur ein solider.
Wer von den Optionen soll kommen, dass du sagst, DJ Moores Value geht jetzt stark nach oben? Also.
Ja, ja, eben. Also selbst wenn es Baker, das wäre schon fast das beste Outcome.
Boah,
aktuell.
Frag mal Odell Beckham.
Keine Frage. Also gebe ich dir recht, aber ich meine, was gibt es noch für eine bessere Option? Garoppolo wirst du nicht besser sehen, oder?
Nee, wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, weiß ich nicht, vielleicht einer von der Rookies. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, von den ganzen genannten können die zumindest mal, ist zumindest die Hoffnung da, dass die den Ball Seedling, über 20 absolut. Yards anbringen, ne? Und er ist nun mal die beste Receiving Option da. Also, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich einen von denen nehmen.
Ja, okay. Gut. Das zu Tyreek Hill versus DJ Moore. Ihr seht, Phil versucht hier, also wenn ihr mit Phil in der Liga spielt, bekommt ihr Tyreek Hill nicht zum Discount. Da gibt es noch die alten Chiefs-Preise im Regal. Aber gut, das ist auch ein ganz fairer Hinweis hier prozessmäßig. Nehmt euch das zu Herzen. Nur weil ihr bei Hill jetzt niedriger seid, müsst ihr den nicht zu dem Preis verkaufen. Aber wir haben noch einen weiteren Deal und der kommt von Mr. Krabs, sagt, hallo, mal wieder ein Trade von mir. 12 Team Superflex PPR Dynasty mit einem Quarterback, 2 Running Back, 2 Wide Receiver, 2 Tight End, also mal wieder die klassische 2 Tight End Liga von Mr. Krabs, 3 Flex und eine Superflex, ohne Tight End Premium, das wäre auch ein bisschen krass, aber das sieht, also heißt sehr, sehr tiefes Roster oder auch vor allem Starting Lineup hier drin. Und Starter sind entsprechend wertvoll. Zur Einordnung, ich sehe mich spätestens seit dem Deal als Contender, mein Gegenüber geht in den Rebuild. Mr. Krabs bekommt hier Adam Thielen und Austin Eckler und abgeben tut er dafür den, also 4 22er Picks und die sind an 109, 201, 310 und 508. Phil.
Ja, guter Contender-Move für mich. Du gibst keinen, im Prinzip keinen hohen Pick ab. Ne? Also 109 und 201 haben natürlich einen gewissen Wert schon, aber das kann man für Eckler schon ausgeben. Finde ich okay. Dann kriegst du Thielen noch dazu. Ist natürlich an dem Punkt auch eine Wildcard, hat ein gewisses Alter. Man weiß nicht, wie lange der noch macht, aber man muss ganz klar sagen, es sind hier auch extrem viele Starter. Ne? Das sind hier alleine, also 5 Wide Receiver könnte er theoretisch aufstellen. Und wenn du als Contender dann auch, da brauchst du ja schon ein bisschen Tiefe mit Bye Weeks und so. Und da kann man ihn da schon mal in dem Sinne mitnehmen für den 3-10 und den 5-0-8, wenn man so will. Also, ja.
Ja.
Das ist völlig,
ist ja schon an sich, ich finde Thielen ist schon auch noch mehr, oder schon mehr wert als 13 und
15. Ja, schon, doch.
Also, ich meine, wir haben vorher gerade darüber gesprochen, dass irgendwie ein James Washington vielleicht ein Early Fourth ist und ein Russell Gage ein Third-Round-Pick, so.
Ja.
Da finde ich Adam Thielen, der hat schon immer noch Wide Receiver 2 Upside, gerade so zumindest wochenweise, dass er das jetzt eine ganze Saison nochmal halten kann, ne, aber er ist schon ein guter Receiver immer noch und es sah nicht so aus, als wäre die Cliff schon runter. Gefallen letztes Jahr, finde ich. Und Kirk ist nochmal da, ja, also das passt schon. Und dann finde ich Austin Eckler für die 2 Picks, also das ist eh absolutes Stil, Mann. Also klar, ist eine Two-Talent-Liga, dadurch rutschen halt nochmal ein paar Prospects theoretisch nach oben. Aber wir kommen jetzt gleich dazu. Das ist dieses Jahr, ist auch echt keine Klasse, in der du an 2-0-1, selbst wenn es eine Two-Talent-Liga ist, für irgendeinen Spieler reachen willst. Das ist ganz hässlich. Also selbst das hat eigentlich keine Auswirkungen. Und daher, ja, irgendwie, also ich mag das eh gar nicht, diese Range da von 1-0, weiß ich nicht, 7 bis sehr, sehr frühe zweite Runde. Ich glaube, dass das dieses Jahr ganz, ganz, ja, schlechte Picks in Sachen Value werden, weil da keine Spieler im ADP gehen werden, die ich persönlich mag. Und das heißt, ich muss, wenn, dann für meine Guys reachen oder ich muss einen Spieler nehmen und hoffen, dass ich ihn falsch eingeschätzt habe und er doch besser einsteckt und ich ihn dann verkaufen kann, ehrlich gesagt, wenn ich den Pick schon nicht loswerde. Das heißt, wenn ich hier 2 solche Picks, die ich eigentlich mag, für einen Austin Eckler ausgeben kann, der letztes Jahr Running Back 2 overall war in PPR, mache ich tatsächlich gern, auch wenn ich natürlich weiß, dass Austin Eckler ein 26-jähriger Running Back ist.
Ja, ich hoffe halt, der andere hat eben Austin Eckler überall angeboten. Ne? Das ist jetzt halt auf jeden Fall kein Max-Preis, den du für Eckler, wenn du in Rebuild gehst, bekommen kannst. Ne? Das ist, also da würde ich schon, also 2 First will ich schon Minimum eigentlich haben. Wenn jetzt 1,9 zum Beispiel 22, dann will ich auf jeden Fall noch irgendwie, keine Ahnung, ein 23er oder sowas, der late projected ist, will ich auf jeden Fall noch haben. Ja. Und gut, die Range, muss man sagen, ist, finde ich, ein bisschen tricky. Wir haben, also du kannst hier gut und gerne irgendwie 2 der Quarterbacks landen. Ne, so.
Ja.
So, und das ist halt, und diese Shots zu nehmen, wenn einer davon hittet, hast du halt auf jeden Fall gleich einen Value-Gewinn. Ne? Dann hast du schon wieder, dann kannst du die halt schon teurer auch verkaufen. Von daher, das ist okay. Also, ich finde die Range nicht ganz so hässlich, aber also von den Prospects her, auch Wide Receiver oder sowas, gebe ich dir auf der anderen Seite schon recht. Ne? Das ist schon ein Crapshoot. So viel kann man schon festhalten. Ja. Und für Eckler, wie gesagt, würde ich halt auch immer probieren, entweder einen höheren Pick oder eben, wenn es schon later sind, dann 2 First zu bekommen.
Ja, und es ist auch wirklich gerechtfertigt. Also Eckler mit seinem Skillset vor allem sollte schon auch noch 2 gute Jahre haben.
Ja, denke ich.
Und zwar wirklich, es ist so schwer. Ihr müsst mal denkt mal dran, wie schwer es ist, Difference-Making Production zu kriegen. Also wirklich Difference-Making Production. Und dann schaut euch mal an, was Eckler Points per Game einfach gemacht hat letztes Jahr. Und es ist ja auch nicht, das kam ja, es war jetzt auch kein Flug. Also ins Passing Game war er schon immer eingebunden und offensichtlich war, jetzt fällt mir gerade der Name hier von dem Coach nicht ein.
Oh, ja.
Ja, der hier neue Head Coach der Chargers seit dem letzten Jahr.
Ja.
Recht junger Typ hier, vorher Rams, DC und so weiter. Wir wissen es ja alle. Also auf jeden Fall, er hat Eckler auch ganz bewusst an der Goal-Line eingesetzt, weil er auch selber überzeugt ist davon, okay, er hat nicht unbedingt die Size und ich hämmer ihn nicht komplett rein damit. Ja, genau. Aber Eckler gibt dir halt dadurch, dass er quasi im Prinzip ein sechster Receiver sein kann, wenn du schon noch Tight Ends und Receiver dastehen hast, ne? Ist halt fünfte Receiver, sorry. Die fünfte Waffe dann im Receiving Game. Und dadurch stresst du die gegnerische Defense auch an der Goal-Line. Und dadurch gibt er ihm einfach, obwohl er eigentlich nicht die Size hat, an der Goal-Line den Ball. Und das, ich würde mich wundern, wenn sich das dieses Jahr signifikant ändert. Und damit hat er halt wieder Top Running Back Upside. Und warum Austin Eckler im Moment doch so ein bisschen, also so billig verkauft wird und so spät in Startups geht, erschließt sich mir persönlich ehrlich gesagt nicht. Da gehen andere Running Backs, die auch 25, 26, 27 sind, und da denke ich mir, Austin Eckler, da doch echt wirklich noch ein super attraktives Profil.
Ja. Ja, ich glaube einfach, das liegt bei ihm nur ein bisschen dran, dass so ein bisschen der Swag fehlt. Und als Spieler her, so ein Alvin Kamara ist zum Beispiel zehnmal shinier als ein Eckler. Und das Alter kommt ja, klar, mittlerweile dazu.
Guy.
Ja, genau. So. Und ich glaube, das spielt schon auch immer eine Rolle. Also so, ob ein Spieler krass gemocht wird oder ne, so. Ich glaube, das spielt auch schon immer, wird immer ein bisschen mit eingepreist. So traurig.
Das kann gut sein, ja. Ja, Austin Eckler, an der Stelle kann man auch mal wirklich sagen, ein ganz attraktiver Buy im Moment. Wenn ihr seht, was für Deals, also was für ein Deal hier möglich war, kann man auf jeden Fall mal gucken in der Liga, wie der Eckler-Owner das sieht. Und ich habe in der einen oder anderen Liga, in der ich, das war tatsächlich in einer Liga, habe ich überlegt, eher Richtung Rebuild zu gehen. Da ist auch Eckler im Roster, den mal ein bisschen rum angeboten. Die Preise waren extrem niedrig, die da geboten wurden, für nur die Leute bereit waren, irgendwie zu zahlen. Und dann, da habe ich mir auch gedacht, ja gut, dann gehe ich ja nicht in Rebuild. Und andersrum müsste ich konsequenterweise tatsächlich überall da, wo man Contender ist, mal anfragen für Eckler, wie man ihn kaufen kann. Mhm. Und wenn ich hier, also das würde ich echt sofort machen, irgendwie einen Late First und Early Second 22 und sign me up for it.
Jo.
Gut. So viel dazu und dann können wir rübergehen zu den Tight End oder zu unserem Tight End Ranking. Das war jetzt eine, sag ich mal, relativ, ja, das ist ein relativ spartanisches Consensus-Ranking, das ich für heute vorbereitet habe. Wir machen mal, es wären mir die Top 5, über die sprechen wir in Anführungszeichen etwas ausführlicher. Denn ja, wir sind beide nicht in love mit dieser Tight End-Klasse. Wir versuchen mal so ein bisschen zu sagen, warum wir irgendwas in irgendeinem Spieler sehen oder warum er irgendwie einen Shot wert ist. Und ansonsten, ja, ist es relativ underwhelming. Vielleicht erstmal ganz generell Tight Ends, so wie wir es immer gemacht haben, worauf oder was ist dir denn wichtig bei einem Tight End in der Evaluation? Was erwartet oder was wünschst du dir von einem Tight End?
Also eine gute Athletik ist schon mal auf jeden Fall schön. Das ist auf jeden Fall schon mal irgendwo ein Grundstein auch für Erfolg in der NFL. Dazu so ein bisschen lasse ich jetzt oder habe ich jetzt auch einfließen lassen, einfach weil die Klasse so echt schlecht ist. Projected Draft-Kapital. Ne? Also ich möchte schon sehen, dass der möglichst hoch gedraftet wird, natürlich, um auch eine entsprechende Rolle zu bekommen. Und dann möchte ich auch, dass der schon eine gewisse Rolle am College gespielt hat. Also, ne, so ein bisschen die Kombi aus alledem ist mir beim Tight End wichtig, eine gewisse Production und so weiter, ne? Oder eben, dass ich eben sehen kann, warum er gut werden könnte in der NFL. Das ist so ein bisschen für mich die Voraussetzung beim Tight End.
Okay, ja, bei mir ist es an sich, also mit der Athletik stimme ich dir komplett zu. Da ein hoher RAS, das bringt auf jeden Fall viel und gerade Speedscore für mich da wirklich nochmal ein großer Indikator für mögliches Ceiling, vor allem in der NFL. Schau dich an, was die Jungs, könnt ihr mal die RAS-Scores checken von dem Travis Kelce, George Kittle, Zach Ertz sogar. Die sind alle nicht verkehrt. Also ich wüsste gar nicht, wie lange man suchen muss, bis man einen guten Tight End findet, der irgendwie so einen RAS von 5 oder so hat. Also der so einen Durchschnitts-RAS hat. Da wird es, glaube ich, echt schwer, einen zu finden. Als Tight End gewinnst du in der NFL mit Athletik. Und dabei, das Wichtigste, glaube ich, ist die Yards after Catchability. Das möchte ich sehen, dass er das kann, und das gucke ich mir dann eben auch im College an. Und da komme ich auch gleich also ist gar nicht, ist mein Sleeper-Kandidat, mein My-Guy beim Durchschauen der Jungs, die für dieses Jahr in Frage kommen, stach da halt mit Abstand am besten heraus in der ganzen Klasse. Und dementsprechend ist er bei mir dann auch direkt relativ weit oben, weil aber auch ja, das Level in dieser Klasse sehr, sehr niedrig ist. Genau. Und ansonsten, das heißt, Run-Blocking und Pass-Blocking ist bei uns jetzt nicht besonders weit oben in der Priorliste, richtig?
Nee, an sich nicht. Also, ist natürlich schön, wenn einer das kann. So,
Ne?
das lässt, ja, man muss dir sagen, fairerweise, es lässt ein Spieler im Zweifel das Feld eher sehen, ne? Wenn du jetzt ja, ich sag mal, so ein Kyle Pitts oder sowas, wo das ja auch durchaus mal zur Debatte stand, also der war schon solide da drin, aber ja, da ist es halt uninteressant am Ende. Ja, bei diesen Late-Round-Picks oder sowas, da ist es zumindest nicht verkehrt, aber ja, das ist jetzt nichts, weswegen ich einen Spieler in Rookie-Drafts draft oder nicht.
Gut, aber dann lass uns reinstarten in die Analyse der einzelnen Prospects, und wir starten mit unserer Consensus 1, und das ist Trey McBride. Der Mann hat bei Colorado State in der legendären Mountain West Conference gespielt. Die ist keine Power 5 Conference. Er ist 4 Jahre raus aus der High School, also ein Senior, war mal ein 3-Star-Recruit, 22,4 Jahre alt, 6 Fuß 4 groß und 245 Pfund schwer. Dabei fällt mir tatsächlich gerade noch kurz auf, das noch zu sagen. Und wir haben kurz vor der Folge darüber gesprochen. Ich persönlich, was Größe und Gewicht angeht, ich will, dass ein Tight End mindestens 6,4 groß ist. Drunter gibt es dann sozusagen Minuspunkte. Und beim Gewicht 245, 250, so als Grenze, auch da wieder drunter, würde ich dann Minuspunkte sozusagen vergeben.
Ja, genau, sehe ich auch ähnlich. Also gewisse Größe und so weiter sollte ein Spieler auf jeden Fall schon mitbringen. Ne? Größe und Gewicht für die Position des
Ja, so
Titans super nett.
undersized Tight End ist Kacke. Also 6'2 Tight End, 6'3 Tight End, da wird's schwierig.
Ja, stimmt.
Gibt's, glaube ich, sehr, sehr, oder ich wüsste auch da wieder keinen wirklichen Erfolg in der NFL von
Ja,
irgendjemandem.
Evan Engram ist aber zum Beispiel ein Beispiel, ein negatives Beispiel, der eigentlich ganz gut
Ja,
produziert hat
ja,
und
ja.
athletisch war, aber zu klein war und dazu und anders heißt es im
Ja.
Prinzip.
Genau, ja. Okay, und zu Trey McBride zurück. Ansonsten ist er eine 4-6-1 40 gelaufen. Das bringt ihn zu einem 108er circa Speedscore. Das ist ganz ordentlich. Jeweils in den 80. Perzentilen. Ansonsten hat er nicht viel getestet, seine Jumps. Das war jetzt nicht so überragend. Das war mittelmäßig. Das heißt, ja, Athletik ist soweit in Ordnung, aber jetzt auch nicht herausstechend, würde ich mal zusammenfassen. Du hast Trey McBride an der 1, daher überlasse ich dir doch einfach mal jetzt die Bühne und sag uns doch, warum Trey McBride dein Tight End 1 in der Klasse ist.
Ja, weil alle anderen nicht besser waren. Also,
Oh je.
ja, also in der Klasse, ich sag mal, um es mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, also letztes Jahr wäre er also höchstens meine drei gewesen. Also Pitts und Freiermuth hätte ich auf jeden Fall deutlich vor ihm gehabt auch. Und ja, ich seh McBride in soliden All-Around-Tight-End. Der kann eigentlich alles so ein bisschen. Ist ein, wie gesagt, ist ein klassischer Inline-Tight-End eher. Und ja, läuft solide Routes, kann den Ball halt vernünftig fangen, so ein bisschen. Und ich glaube, der wird halt auch relativ früh gedraftet werden, als erster oder zweiter Titan vom Board, nehme ich mal an. Und wenn der zum Beispiel in der zweiten Runde zu den Colts geht, das wäre natürlich nett. Ne? Also sowas zum Beispiel. Und deswegen ist der meine Eins, weil er in der schlechten Klasse nicht ganz so schlecht ist.
Du glaubst also, die Colts gehen von Mac zu McBride.
Was? Das war ein Wortspiel.
Der hat gebraucht.
Ja. Der war schon gut. Gefällt mir.
Okay. McBride an sich, ich muss sagen, ich war letztes Jahr extrem hyped irgendwie auf ihn oder dachte mir so bei der Preview der 21er Rookie-Klasse, hey, ah, da ist ja ein Talent dabei, Junior, boah, geil, ey, krasse Production, halt auch was Receiving Yards Market Share und Yards per Team Pass Attempt und so angeht, das war alles so gut, hey, geil. Und dann auf einmal hast du mir irgendwann gesagt, Junge Flo, der kommt nicht raus, der geht zurück ans College und ja, das heißt, also so diese ersten Stats sehen ganz gut aus. Ich muss sagen, mittlerweile, ich bin da echt nicht überzeugt davon, dass das für einen Titan so relevant ist, vor allem, wenn er das auf dem Niveau gezeigt hat, dass gegen das Trey McBride halt gespielt hat. Das ist wirklich mein Problem, diese Mountain West Conference. Wenn er die Zahlen in der SEC aufgelegt hätte, dann wäre er auch meine Eins. Aber ich habe da echt Bedenken und vor allem, ja, also ich habe vor allem Bedenken, er spielt da in dieser Mountain West Conference und auch da schon echt nicht bestechend, so was Yards After Catch angeht. Also wenn du da schon darin nicht richtig gut aussiehst, sondern deine Production dann über Volume generierst und weil du da halt die Verteidiger, also die Linebacker im Prinzip schlägst, gegen die du da eine Mismatch-Waffe bist, okay, aber boah, ich glaube einfach nicht, dass sich das auf die NFL übertragen lässt. Habe richtig, also Befürchtung ist, ich wüsste gar nicht so, was für eine Comp man da bei ihm anstellt, aber ist so ein grundsolider Tight End 2 für eine Offense oder vielleicht auch Tight End 1, weil du brauchst für eine Elite Offense in der NFL kein Tight End, kein Top Tight End, aber so ein solider Run-Blocker, einfach solider Pass-Blocker, der keiner Offense wehtut. Das passt schon, aber für Fantasy halt nie wirklich relevant wird und immer so seine, ja, die Tight End 18 nach Points per Game, Jahr für Jahr wird und so, oder Tight End 12 dann mal oder so, weil er ein paar Touchdowns mehr fängt, aber so komplett irrelevant. Das ist meine Sorge bei ihm. Ich sehe da echt wenig Ceiling, und deswegen ist er bei mir eben dann doch leider ein bisschen abgerutscht. Aber ich tue mir halt da schwer, irgendwie da einen Drittrunden-Pick drauf zu verwenden, ehrlich gesagt. Und da wird er auch deutlich früher gehen in Rookie-Drafts. Ist für mich daher at cost ein klarer Fade.
Ja, also ich würde ihn schon so Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde würde ich ihn schon nehmen. Da, also eher Anfang der dritten, ne, wahrscheinlich werde ich auch eher weniger haben. Da würde ich dann wahrscheinlich lieber für spätere Kandidaten aufgrund des Upsides einen Pick verwenden. Ja. Und denke ich auch. Also bin jetzt auch nicht so. Schauen wir mal tatsächlich, wie der Draft nachher verläuft. Dann würde ich mich dazu noch klarer positionieren. Wie gesagt, so Colts zweite Runde wäre schon halt ein traumhafter Fit irgendwie. Und dann glaube ich auch, dass der Fantasy-Relevanz hat. Schauen wir mal, ne? Wenn er jetzt so Giants oder sowas geht.
Mal sehen.
Genau.
Aber so der erste Blick auf das Prospect Trey McBride. Und dann kommen wir zu unserer Nummer 2, Consensus Nummer 2. Das ist der vorher in der Fall schon angesprochene Greg Dulcich. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn richtig ausspreche, ehrlich gesagt.
Ja, da gibt's glaube ich, so ein paar mehr Wortschöpfungen. Also ich habe meistens Dulcich oder sowas. Oder Dulcich haben sie das meistens ausgesprochen.
Dulcich, okay.
Ja, also wie gesagt, Dulcich, ich spreche es Dulcich aus, aber keine Ahnung. Ich glaube, da ist es wieder so ein Name, wo du auch in der NFL dann wieder 15 Varianten hören wirst. Das kommt immer
dann,
auf den
dann, Kommentator an. Also mich überzeugt Dulcich tatsächlich jetzt am meisten. Daher bleibe ich bei Greg Dulcich. Der war bei UCLA, die spielen in der Pac-12, eine Power 5 Conference. Auch er 4 Jahre aus der Highschool draußen, heißt ein Senior. Könnte sein, dass das, er könnte riecht nach Redshirt Junior bei seinen 18er Stats, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt auch gar nicht so relevant für unsere Evaluation. Er ist 22,1 Jahre alt, 6'4", groß, 243 Pfund schwer. Der hat einen, ja, auch nicht überragenden 40 gelaufen mit 4,7, soliden Speed, ja, relativ, ja, mittelmäßigen Speedscore von 99, das ist jetzt auch nicht so der Bringer, aber ich, ja, gehe mal drauf ein, ich darf ja eh starten, warum habe ich ihn trotzdem ganz persönlich für mich als Tight End 1 der Klasse auserkoren. Was mir gefallen hat, sag ich mal, ist einerseits seine Production in den letzten 2 Jahren, Receiving Yards Market Share, da wirklich ziemlich gut unterwegs gewesen, auch ja, Yards per Team Pass Attempt war gut, schlägt Man Coverage auch, und das ist halt bei UCLA ein bisschen mehr wert als bei Colorado State. Und vor allem hat er eben deutlich bessere Yards after Contact, Yards after Catch, sorry, Zahlen aufgelegt, und sieht da ganz gut aus. Also das heißt, es sieht nach den Stats zumindest so aus, als wäre er auf dem Feld athletischer, als wenn er eben bei der Combine läuft, und deswegen habe ich bei ihm ein bisschen Hoffnung auf mehr Upside in der Hinsicht, und ja, das hat mich dann alles zusammen überzeugt, dass er mein persönlicher Tight End 1 wird, auch wenn der, ja, ich sag mal, der Abstand zu McBride ist jetzt auch nicht völlig riesig. Mhm. Aber für ihn, muss ich halt sagen, für ihn würde ich halt ganz gern irgendwo oder lieber einen Third-Round-Pick opfern. Auch da, ja, wir haben schon drüber gesprochen, wir wollen da auch vor allem viele Running Backs, die durchaus mal ein ganz interessantes Profil haben, draften. Ich werde für Dalsik jetzt auch nicht reachen. Aber ich finde sein Profil ganz spannend.
Ja, genau, ist halt so ein reiner Receiver. Das ist, also der ist jetzt nicht dieser All-Around-Guy, kann er vielleicht noch werden, ist auch ein bisschen, also relativ schmal oder ist ein dünnerer, kleinerer Tight End im Vergleich. Aber gut, ne, als wir wollen die Receiver ja auch eher diese Receiving Guys, und deswegen finde ich das schon spannend. Ich habe den auch während der Saison öfter mal gesehen. Der fiel halt auch schon während der Spiele von UCLA auf. Auch wenn die natürlich den Ball mehr gelaufen sind. Ja, nee, er war da schon so mehr oder weniger die erste Option auch im Passspiel. Und ja, schauen wir mal. Also bin ich jetzt auch nicht. Ich habe ihn zwar nur auf der 4, aber das ist für mich auch wirklich, also 3 und 4 sind für mich wirklich Coinflip auch, also er und noch ein weiterer Kandidat, und ja, meine 2 ist halt der brutale Upside-Pick, kann man sich dann schon wahrscheinlich denken, dementsprechend habe ich ihn nur auf der 4, aber ich mag ihn an sich schon, und wenn ich den irgendwie Ende der dritten Runde bekommen kann, vielleicht sogar Anfang der 4. Runde, ich glaube, der kann teilweise fallen, ob das Post-Draft, wenn der auch in Runde 2, also den Hype habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, gehen wird, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, dass du ihn so spät noch bekommst, aber wenn das wieder so ein Ding ist, irgendwie, der dann nicht so den Hype bekommt, warum nicht, dann nehme ich ihn schon mal mit, genau.
Ja, völlig verständlich. Aber das zu Greg Dalsik, dann geht's rüber zu unserer Consensus Nummer 3, und ich glaube, das war denn das jetzt der Mann, den du hier als brutalen Upside-Spieler schon identifiziert hast. Das ist Jelani Woods, der kommt von Virginia, die sind Teil der ACC, auch eine Power 5 Conference. Er ist schon 5 Jahre ja, aus der Highschool draußen, heißt ein, ja, Super Senior oder vielleicht Redshirt Senior, weiß ich gar nicht. Also ist auf jeden Fall schon, hat schon ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel, war mal ein 3-Star-Recruit, 23,5 Jahre alt dementsprechend schon. Er ist 6'7 groß, also echt ein Hühne, 252 Pfund schwer, ja, also wirklich ordentliche Maße, da leuchtet es bei mir hier sehr grün auf, und das Absurde ist, dass er mit diesen Maßen eben eine 4-6-1 gelaufen ist, und das ist für sich genommen schon im 89. Perzentil, aber dementsprechend ist der Speedscore bei 115 und im 94. Perzentil aller Tight Ends der letzten Jahre, und das ist wirklich ja, extrem stark. Das heißt, die athletischen Voraussetzungen, die Size und so weiter, das ist alles da. Phil, warum ist er denn dann nicht deine Nummer 1?
Tja, also du hast es mit dem Alter schon angesprochen und der hat eben als Quarterback seine College-Karriere begonnen und ja, das siehst du halt teilweise auch noch, ne? Also der ist halt schon noch roh, das für das relativ hohe Alter ist transferiert dann eben ja auch im Laufe der College-Karriere und ja, es war alles ein bisschen holprig bis dahin und auch sein Spiel, ja, ist, also wenn die Highlights von dem sehen bombastisch aus, aber manchmal sieht es auch noch ein bisschen holprig aus und ja, ich sag mal so, du bekommst teilweise dann auch die Mo Alley Cox Vibes so ein bisschen, ne, also einfach dieses Riesenmonstrum, also, ne, auch Mo Alley Cox ist ja zum Beispiel in der Red Zone so eine Waffe und, ja, das kann er halt auch schon sein. Wie gesagt, ich bin halt gespannt, ob es dann nachher wirklich so ein Monstrum wird und dann so ein Antonio Gates-Type oder sowas in die Richtung wird, so halt, den du immer anspielen kannst, der wirklich ein Top-Titan wird oder ein guter Titan, seine komplette Athletik auch aufs Feld bringt, oder ob er dann eben, wie gesagt, einfach dieser Spieler mit diesem Skillset bleibt, der es nie wirklich umsetzen kann.
Ja, als wir noch die Folge mit Steven aufgenommen haben, da hat er uns doch schon gefragt, war das noch in der Folge oder danach, ich weiß gar nicht, nach unserer Früheinschätzung zu den Titans. Ich dachte zu dem Zeitpunkt wirklich noch, dass er mein Titan 1 dieser Klasse wird. Jetzt schlussendlich ist er auf der 4 gelandet und das hat einen einfachen Grund. Ich bin erstmal super hyped auf Titans mit einem hohen Ross. Also das ist für mich absolut super wichtig, eben um so eine Upside zu sehen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, eben dass er in seinem Virginia-Jahr noch besser war. Denn ich habe hier so in meinen Diagrammen, hey Alter, wo ich hier vergleiche eben Yards after Catch versus Average Depth of Target, gibt's ein Jahr, das ist super krass rausgestochen, positiv. Und dann, ich bin die ganze Zeit in der Annahme gewesen, das war eben sein letztes Jahr. Und dann habe ich mir das eben noch genauer angeguckt jetzt am Wochenende und auf einmal denke ich mir, hey, irgendwie dafür, dass er da echt die meisten Receptions seiner Karriere hatte in dem Jahr, dafür ist dieser Bubble viel zu klein. Warum ist das eigentlich so? Und dann sehe ich, oh shit, der Bubble von seinem fünften Jahr, weil es kaum Titans mit dem fünften Jahr gibt, der war nicht in dieses Diagramm inkludiert. Dann habe ich den reingemacht und auf einmal sieht man, shit, seine Yards after Catch-Zahlen sind in dem Jahr mit der größten Sample-Size total unspektakulär. Er bringt diese Athletik, zumindest bisher, weil er halt so roh ist wahrscheinlich, nicht so aufs Feld, wie man das erwartet hätte. Und damit bin ich echt eine ganze Ecke, ist er dann doch bei mir abgerutscht und dann war ich schon echt deutlich weniger hyped auf ihn oder bin deutlich weniger hyped auf ihn. Was spannend ist auf jeden Fall trotzdem noch, er hat 27% der Touchdowns bei Virginia in dem Jahr gefangen. Das heißt, er hat halt zumindest jetzt so einen Flash gezeigt in Richtung Red Zone Threat. Und das finde ich schon ganz, ganz cool. Deswegen ist er auch bei mir nach wie vor auf der 4. Und Jelani Woods, ganz ehrlich, wenn der jetzt nicht von allen völlig weggereached wird, weil er halt so eine gute Combine gelaufen ist, dann nehme ich den gerne irgendwo. Ist für mich so Ende Runde 4 oder ein Fünftrunden-Pick, klassischer Fünftrunden-Pick eigentlich so in Rookie-Drafts, wo man einfach nur so reine Upside nimmt, wo man gar nicht viel Chance sieht. Aber wenn er hittet, dann hittet er gut. Recht viel früher, muss ich ehrlich sagen, ist es mir dann doch zu hart. Glaube ich, so richtig glauben tue ich nicht dran.
Ja, und das ist auch völlig okay hier. Das ist halt so ein Spieler, den du dir wahrscheinlich aufs Taxi-Squad packst und da, wo du erstmal langen Atem haben brauchst, ne, oder haben musst. Ja. Ne? Also ich glaube nicht, dass der ab Tag 1 da irgendwie auf dem Feld Bäume ausreißt. Und dann ist die Frage, ob es das wert ist, dann irgendwie 2 Jahre zu warten auf einen Tight End, der dann 26 wird. Und Das ist halt genau. So wirklich diese Frage und das habe ich mich halt auch schon häufiger gefragt auch und vielleicht an der Stelle können wir dann nochmal eine kleine Diskussion zu führen, ob es sich lohnt, wirklich solche Tight Ends im Roster zu haben überhaupt, Beziehungsweise kommt sicherlich, kommt in der Two-Talent-Liga zum Beispiel, wie wir es vorhin im Trade gehabt haben, hat sicherlich seinen Wert. Ne, aber in der normalen, ich sag mal, selbst Titan Premium, anderthalb, also 0,5 Titan Premium Liga, was für einen Sinn denn gibt es wirklich, solche Leute auf dem Roster zu haben? Ja. Na, haben die ja, wirklich dieses, ich habe bei Titans immer so ein bisschen das Gefühl halt, dass diese, dass die Wertentwicklung jetzt im Vergleich zu einem Running Back oder Wide Receiver nicht so hoch gehen kann.
Oder auch Quarterback. Ich glaube, der beste Outcome, den haben wir jetzt so bei Dalton Schultz gesehen, oder? Das war einfach so, den hat jemand noch so im Roster gestasht im Prinzip, hat ihn nicht gecuttet, war einer der absolut letzten Guys so am Roster. Und dann hat er jetzt eine echt starke Saison gespielt. Und was ist er jetzt wert?
Ja. Schultz, selbst Dawson Knox ist ja eine ähnliche Geschichte. Dawson Knox war auch auf vielen Waiver-Wires und dann ist er ausgebrochen. Also kriegst du einen Late Second für Dawson Knox?
Ich glaube, man kann halt.
Nee, oder für Dalton Schultz?
Gekriegt unter der Saison, so, ne?
Ja.
Ja, doch, ich glaube schon, kriegst du schon. Ist, glaube ich, auch in Ordnung. Also deswegen, man kann das schon machen, aber prinzipiell gebe ich dir recht, die Chance, dass so ein Tight End, dass du ihn dann auch so lang hältst, bis er dann ausbricht, das dauert halt einfach. Und ist das wiederum die Opportunitätskosten wert, dass du nicht in der vierten oder fünften Runde einfach einen Running Back gedraftet hast, wo du relativ schnell rausfindest, ob er in eine Situation kommt oder ob ein NFL-Team ihn sofort wieder cuttet und so, und du weißt einfach, okay, der ist wirklich nix. Und dann schickst du den quasi weiter aufs Waiver und holst dir einen neuen Shot rein.
Ja, genau. Das ist halt immer die Frage, und wenn bei solchen Spielern kannst du ja oft noch aufnehmen, wenn die so Flashes zeigen oder sowas, dann kannst du die halt auch noch nach einer halben Saison aufnehmen. Ne? Das ist eben.
Ja, ich finde zum Beispiel, Brevin Jordan hat echt eine gute Rookie-Saison gespielt jetzt. Mhm,
ja.
Ich finde, der ist echt ein solider Shot dafür, dass er jetzt weiß ich nicht, kein Top 5 Dynasty-Titans plötzlich wird, aber das ist schon ein solider Shot darauf, dass er eine solide irgendwie, ja, NFL-Karriere hat und auch echt Fantasy-relevante Jahre haben könnte. Und was kostet der jetzt?
Ja,
also
Rundenpick vielleicht.
Den kriegst du doch auch für einen Early Third oder so. Kannst du den doch kaufen normal.
Ja, normal. Also Early Third sollte auf jeden Fall drin sein. Ja.
Ja. Und da muss man halt sagen, deswegen so ein Jelani Woods hier. Ich war echt hyped, aber mittlerweile bin ich da wieder ganz, ganz weit weg von dem Hype-Trade. Der ist leider jetzt ohne mich abgefahren.
Wie gesagt, ich werde ihn vielleicht, wenn man ein tiefes Roster hat und halt die ne, also wenn eine tiefe Liga, tiefes Roster oder so, da werde ich ihn schon mal haben. So ein bisschen einfach auch, um ein bisschen durchzumixen, okay. Aber es ist wirklich, also diese Diskussion ist echt so ein bisschen das, was mich auch so ein bisschen da zum Nachdenken angeregt hat, auch überhaupt solche gewisse Spieler zu rostern, ne? So wirklich die Titans, die außerhalb der Top 30 sind. So, ja.
Ja, genau. Ja, absolut. Ich glaube, da kann man auch schon bei Top 20 irgendwo.
Ja, das war jetzt einfach mal so, ein paar im Raum geworfen. Ja, ich habe jetzt hier kein Ranking
drauf. Ja. Nee, aber ich meine, das ist hier Hunter Long. Fällt mir da aus dem letzten Jahr zum Beispiel ein, und wir hatten auch über den Typ gesprochen, der da bei den Rams, von den Rams gedraftet wurde. Jacob Harris. So diese Dinge, die man dann nimmt, diese Shots, was ist das am Ende wert?
Genau, und das sind ja solche Spieler, die hast du dann aufgrund des Namens auch länger im Roster. Auch der andere Rams-Tight End, der dann letztlich undrafted ging, aber über den viele gesprochen haben, so ein Receiving-Tight End aus Purdue. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ja, auf jeden Fall, solche Leute, die hast du dann im Roster und denkst du, oh, aber das Upside, das ist ja so ein toller Receiving Titan gewesen. Ja, super, bringt dir nur nichts. Da kann man dann vielleicht sogar schon mittlerweile, ich habe gesehen, so John Bates zum Beispiel von Washington, der liegt auch auf vielen Wafers rum, ne? Und der hat halt einen Legit Shot, also hat Flashes gezeigt letzte Saison, der hat die Chance, da vielleicht auch die ersten Wochen zu starten und so. Der hat halt legit eine Chance, da den Starterposten einzunehmen. Und dann nehme ich lieber so einen auf. Ne? Oder trade den Pick, den ich habe, vielleicht für so einen, wenn das ein 5-Runden-Pick ist. Und statt dann Woods zu draften, nehme ich vielleicht lieber den Shot of Day. Weiß ich nicht.
Ja. Kommt natürlich auch ganz stark jetzt dann auf Draftkapital und Landingspot an. Wenn da natürlich die Titan-Rolle bei einem potenziellen Team sehr, sehr weit offen ist,
ja,
dann kann man den Shot auch wieder viel eher nehmen.
Wie gesagt, ja, natürlich, klar. Das ist, wenn der natürlich den, wenn du sagst, okay, die Titans, die vorhanden sind, sind halt echt Mist und er hat jetzt wirklich klaren Pfad dahin, relativ früh Snaps zu sehen und ein Team hat ihn in der dritten Runde gedraftet, ja, ne, why not? Klar, Logo.
Ja, ja. Genau, so sieht das aus. Und ich glaube dann, nichtsdestotrotz, wir können uns jetzt hier nicht den kompletten Tight End Value ganz zerreden. Vorher müssen wir zumindest noch unsere 4 und 5 nennen. Und die Nummer 4 ist Daniel Bellinger. Und der Typ, ja, ist quasi Trey McBride 2.0, denn er kommt auch aus der Mountain West Conference. Er kommt von San Diego State, dementsprechend natürlich keine Power 5 Conference, ja. Hatte ich schon gesagt, er ist ein Senior, war mal ein Two-Star-Recruit, ist 21,6 Jahre alt, aber erst, also ein bisschen jünger. 6'5 groß, 250 Pfund schwer, also nahe Gardemaß, nahe den Gardemaßen. Und auch er ist eine 4.63 gelaufen, das ist ordentlich schnell. Und hat einen 109,7er Speedscore. Die Athletik sieht soweit gut aus. Und nachdem ich eh dran bin, kann ich gleich noch ein bisschen weitermachen. Warum ist er dann nicht höher? Das ist tatsächlich einfach eine, ja, gute Frage. Für mich liegt es am Level of Competition. Wenn du da in dieser Mountain West Conference spielst, dann möchte ich, dass du zumindest so dominierst wie Trey McBride. Denn an und für sich, seine Athletik ist ganz gut, ja, das stimmt. Und die hat sich auch am Feld gezeigt. Also seine Yards after Catch sind wirklich gut gewesen. Vor allem aber leider auch nur in seinem letzten Jahr. In den Jahren davor echt nicht besonders. Und er hat halt das Receiving Game von seinem Team nicht dominiert. Und das solltest du halt bei San Diego State aus meiner Sicht schon tun, wenn du da spielst. Hey, ja, deswegen bin ich halt bei Daniel Bellinger auch wieder ganz schön, ja, irgendwie tue ich mir halt schwer. Ist mein Titan 5 eben auch so in der Riege wie Jelani Woods. Kann schon sein, dass ich mir den mal in der 5. Runde hole. Kommt jetzt auch auf den NFL Draft an. Aber ja, echt schwieriges Prospect aus meiner Sicht. Wie siehst du ihn denn?
Ja, komplettes Fragezeichen. Also, wie du schon gesagt hast, Athletik ist super, aber Production, Fragezeichen, Draftposition, Fragezeichen. Also, ich bezweifle stark, dass der eine Rolle in der, also eine Fantasy-relevante Rolle in der NFL haben wird. Ich glaube schon, dass der irgendwie so ein Teil in 2-3 in einem Team sein kann und ist, glaube ich, auch ein solider Blocker, aber ja, was ist das alles wert? Und das ist so ein Spieler echt, den ich wahrscheinlich nicht gar nicht haben werde. Also einfach auf, also ich finde das Profil echt in Ordnung. Und wenn ich ihn so als Free Agent vielleicht bekomme in Rookie Drafts, auch wieder mit einem tiefen Roster, okay, alles in Ordnung. Ja, aber ob ich da wirklich mehr als ein Late Fifth investieren würde, glaube ich nicht.
Ja, ja. Nee, sehe ich absolut, also sehe ich im Prinzip genauso. Dann das ist echt ein ganz weiter Weg hin zu Production und Fantasy-Relevanz und auch Dynasty Value. Also ja, schwierig, genau. Schwierig zu sehen. Gut, das war unsere Nummer 4 und ihr seht schon, hey, wir sind richtig hyped auf unsere Nummer 4. Und jetzt kommt noch eine Nummer 5. Ja. Und das ist Charlie Cola. Mhm. Ich meine, du bist hier noch halbwegs hyped, muss ich sagen. Er ist immerhin noch dein Titan 3. Er kommt von Iowa State, Big 12, das heißt Power 5 Conference. 3-Star Recruit war er, ist leider auch schon 23,2 Jahre alt, weil eben 5 Jahre schon aus der Highschool raus ist und 6'7 aber groß mit 252 Pfund. Ist eine solide 4.67 oder eine ganz gute 4.67 gelaufen. Speedscore auch hier 109, das ist echt super. Ja, das heißt, Athletik, die sieht erstmal ganz gut aus. Die Peripherals bis auf sein Alter sehen auch okay aus. Was ist denn dann, ja, oder ist das der Grund, warum du ihn auch hier als Titan 3 hast?
Ja, genau. Der hat auf jeden Fall mal gezeigt, dass er, also ich glaube, dass der auch ein Receiving Titan ist, der einfach in der NFL auch zumindest mal funktionieren wird. Ich glaube, dass der auch, dass der da auch eine Chance hat zu spielen und ist halt kein komplettes Fragezeichen. In der Power 5 Conference solide Stats aufgelegt, ne? Das muss man einfach schon so sagen. Einen soliden Target-Share auch da gehabt. Und ja, wie gesagt, hat gezeigt, dass er auf einem gewissen Niveau eben produzieren kann. Und von daher, ja, es ist ein guter Receiver und deswegen habe ich ihn hier, wie gesagt, für mich ist es eigentlich eher, muss ich sagen, geteilter dritter Platz zwischen Cola und Dalcic, wenn ich es jetzt wirklich, wir haben jetzt hier keine geteilten Plätze, deswegen habe ich es einfach mal so eingeordnet, aber es ist für mich einfach, ich sehe die beiden irgendwie komplett gleich. Ich glaube, dass Dalcic nachher ein bisschen höheres Draftkapital bekommt, das sehe ich dann schon positiv. Cola ist für mich von der Größe her und vom Frame her nochmal ein bisschen besser. Ja, das ist so ein bisschen, also, ja, ähnlich wie Dalcic, so ein bisschen für mich eher auch so ein Viertrunden-Pick, sowas in der Richtung.
Also ich muss sagen, was mir gefällt bei ihm, ist einmal halt, dass er wirklich, dass er in dem Receiving-Game von seinem Team wirklich eine große Rolle gespielt hat. Ja. Das ist ganz positiv. Die Latte liegt da bei Titans ein bisschen niedriger, muss man sagen, als bei Receivern. Ja. Auch aus verständlichen Gründen, das ist ganz logisch. Das passt, aber das ist halt für mich auch, ja, neben die Athletik sieht auch gut aus. Was mich wirklich komplett zum Verzweifeln bringt, ist, wenn ich dann schaue, der hat, jetzt lese ich mal hier von seinen letzten 3 Jahren, die Yards after Catch pro Reception. 3,2 Yards, 3,2 Yards, 3,7 Yards. Das ist bei einem A-Dot um 4 Yards rum abartig schlecht. Also das ist wirklich... Und warum, Charlie, bist du so scheiße in Yards after Catch, wenn du einen Speed-Score von 109 hast? Was ist los mit dem Typen? Also ich verstehe es einfach nicht. Das macht keinen Sinn.
Er war im Passing-Game bei Iowa State halt so gut wie die einzige Waffe, ne? Wahrscheinlich hat der Gegner einfach immer, wusste schon, wo der Ball hingeht, wenn sie denn mal nicht mit Breece Hall laufen, dann geht der Ball zu Charlie Cola. Ja.
Ja. Also.
Es ist wirklich so, ja, es ist rough, wie du gerne sagst.
Ja, es ist wirklich rough. Ja, das ist halt der Grund, warum ich ihn tatsächlich, ich habe ihn dann irgendwie runter, ich habe ihn sogar noch unter den Combine, kompletten Combine-Fail Jalen Weidemeyer gesteckt. Ja, weil ich halt mir auch dachte, hey, ja, okay, du kannst, so kannst du schneller laufen als Weidemeyer, aber der macht halt trotzdem mehr Yards auf der Catch. Ey, also das ist wirklich, und zwar signifikant mehr.
Ja.
Das ist,
Weidemeyer ist deine 5 oder wie, was höre ich da raus, so ein bisschen?
Bellinger ist meine 5, Weidemeyer ist meine 6 und Cola ist dann meine 8 tatsächlich sogar.
Okay.
Also bei Cola bin ich sehr, sehr niedrig, gefällt mir halt gar nicht so das Profil, bis auf die Production und prinzipiell das Testen. Es war echt okay, aber diese Yards after Catch, das ist für mich echt ein Killer, wenn du da so ganz schlecht aussiehst. Und dafür war mir dann die Production auch nicht gut genug, um das dann so auszugleichen. Deswegen ich sehe hier, da bin ich im ähnlichen Problem wie bei McBride, aber in ein bisschen schlechter. Ich sehe einfach nicht das Upside. Und ich will aus reiner Prozesssicht, ich will da, Upside ist mir halt viel, viel mehr wert als diese solide, keine Ahnung, solider Tight End 2 für ein Team. Wie man das als Real NFL-Scout würde ich jetzt sagen, ja komm, die Niners, ganz ehrlich, wenn Charlie Cola in der theoretischen Welt in der 5. Runde draften, dann sage ich, ja, passt, ist okay, wir brauchen ihn einen zweiten Tight End, der wird so alles ganz halbwegs solide können, der wird jetzt keine Bäume ausreißen, aber wird jetzt auch kein schlechter Tight End 2 fürs Team sein. Aber das ist halt nichts, was ich für Fantasy suche.
Nee, nein, wie gesagt, da. Wie gesagt, kommt es viel darauf an, wo er nachher landet, ob er überhaupt eine Relevanz hat und ob ich ihn überhaupt drafte.
Ja. Genau. Ja. Mal sehen. Aber jetzt sind wir so stimmungsmäßig auch hier so am Boden nach diesem nach diesem Ding hier im Consensus-Ranking und so. Komm, lass uns was anderes machen. Und zwar, jetzt packt jeder nochmal einen Sleeper aus und verkauft den jetzt richtig gut.
Okay.
Und ich hoffe, du hast hier jetzt was im Gepäck, Phil, wo du die Leute mal vom Hocker reißen kannst. Welchen Spieler können sich die Leute denn in Runde 5 holen, weil da eh keiner Bock drauf hat?
Und
du sagst, oder undrafted, ich genau, vom Wafer nehmen.
Oder wir haben auch einige Zuhörer, die 32er Ligen spielen. Dafür machen wir das jetzt mal. Okay, ich hab hier mitgebracht meinen Tight End 5 sogar. Und zwar ist das Jeremy Ruckert von Ohio State.
Ja.
Und zugegebenermaßen, also für mich erstmal, der Frame passt. Er hat halt schon für ein Tight End sagen wir mal, ganz solide abgeliefert, obwohl er in dieser Ohio State Offense gespielt hat, ne? Also hat da durchaus dann auch mal ein paar Stats aufgelegt. Touchdowns aufgelegt, genau. Und wenn man sich das Ganze dann auch auf Film angeguckt hat, dann sah das auch echt ganz gut aus. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass da vielleicht so ein bisschen Untapped Potential schlummert und er jetzt dann der so ein bisschen vergessene Tight End ist.
Vor allem, Jeremy Ruckert hat nicht getestet.
Genau.
Das heißt, er hat auch nicht schlecht getestet.
Ja, genau.
Es gibt ein Universum, in dem Jeremy Ruckert aber wirklich dann einfach nicht gut ist athletisch. Er wollte es uns nicht zeigen.
Genau. Schrödingers Athletik.
Ja, genau. Okay, gut. Wir sehen, also Jeremy Ruckert, dein Sleeper Tight End und dein Tight End 5. Ich komme hier jetzt mit auch einem Sleeper Tight End um die Ecke und das ist James Mitchell von Virginia Tech. Und er ist sogar mein Tight End 2.
Ach, du ahnst es nicht.
Meine lieben Freunde, Tight End 2 dieser Klasse, James Mitchell. Was gefällt mir an ihm? Er ist 6'4 groß, 2,49 schwer. Das heißt, die Maße bringt auch er mit. Da checkt er für mich die Box. Und der große Vorteil, warum niemand über James Mitchell redet aus meiner Sicht, ist, dass er halt verletzt war. Er hat sich verletzt in seinem Seniorjahr, Knieverletzung, und hat deswegen keine Testungen jetzt gemacht vor dem Draft. Der Punkt ist aber, James Mitchell ist fucking athletisch. Da bin ich mir sehr sicher, denn der hat Yards auf der Catch aufgelegt. Unglaublich. Fast 12 Yards in seinem Sophomore-Year und gute 10 Yards auf der Catch per Reception in seinem Junior-Year. Das ist absolut mit weitem Abstand das Beste dieser Klasse. Und das halt auch bei zumindest mal einer soliden Rolle für das Receiving Game von, man muss aber immer sagen, für Virginia Tech. Da ist jetzt auch nicht viel. Da macht er nur seine 21 beziehungsweise 26 Receptions. Und das ist aber schon mal, das ist aber relevant da, sogar sehr relevant. Und dementsprechend glaube ich, das ist der ideale Sleeper-Kandidat. Der konnte am College gar nicht zeigen, was er eigentlich kann. Aber da ist für mich sehr viel Untapped Potential und das ist ein Spieler, den hole ich mir in jeder fünften Runde oder ja, dann undrafted vom Waiver Wire. Und ich bin gespannt, wo der am Ende im NFL-Draft geht, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass es ein Day-3-Pick wird und da wird mir wahrscheinlich keiner James Mitchell wegnehmen in Rookie-Drafts.
Nee, denke ich auch nicht. Ich habe mir jetzt den James Mitchell hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Nachdem du es mir geschrieben hast, habe ich mir den auch nochmal angeguckt. Ich glaube, ich habe mir den falschen Spieler angeguckt.
ich habe also mich schon gewundert, warum es Bruder angeguckt
ich hab, so. Nee, ich habe mich gewundert, warum es so wenig davon gab und habe dann einen James Mitchell von Florida Atlantic gefunden, der aber der auch zwei ACL-Tiers hatte und von Wide Receiver zu Tight End konvertiert ist. Ich weiß nicht, das dürfte der eigentlich nicht gewesen sein. Jedenfalls, habe ich mir einen falschen, deswegen kann ich zu dem James Mitchell jetzt nichts sagen. Und wenn du das herausgefunden hast, dann wird es wohl so stimmen.
Ja, also ich kann nur sagen, was meine Stats mir ausgespuckt haben, prinzipiell. Ja. Aber das hat mir dann gereicht. Und ansonsten, er war immer bei Virginia Tech, gerade nochmal auf 24/7 Sports gecheckt. Also nichts Florida State, da muss er nochmal weiter nach Film suchen.
Ja, ich gucke nochmal.
Vielleicht findest du ja dann. Ja. Genau. Ich bin sehr gespannt, denn den habe ich tatsächlich überhaupt in irgendwie nix. Ich finde, der hat überhaupt keinen Bass. Über den redet niemand.
Nee, das wie gesagt, du siehst ja, ich habe. man kann auch nicht über ihn reden, wenn man ihn nicht findet, ne?
Ja, ja. Also ich bin ganz billig, das muss ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ich dann auf den gekommen bin, ich gehe dann einfach so auf die Receiving Stats von PFF und habe wirklich nur nach Yards After Catch per Reception, einfach, ich habe es wirklich so absteigend sortiert und dann halt einfach mit einem Minimum Threshold, sage ich mal, bei den Receptions oder Targets, ich weiß gar nicht, irgendwas habe ich halt so auf zumindest ein Bare Minimum von irgendwie 10 gesetzt oder so, weil du dann halt nicht den Typen, der eine Reception hat mit 20 Yards After Catch, das ist dann Müll, aber da war James Mitchell halt instant weit oben und dann habe ich den da eingegeben und Alter, richtig stark und deswegen bin echt gespannt auf ihn.
Ja, schauen wir mal. Aber also
schauen wir mal.
Um es abschließend zu sagen, ich glaube, das sagt dann auch alles über die Tight-End-Klasse aus, wenn dann irgendwelche aus dem Baum geschossene Tight-Ends das Potenzial haben, Tight-End 2 zu sein.
Ja, absolut, absolut.
Ja, einfach eine richtig, also
es
richtig.
Es gibt keinen Kyle Pitts dieses Jahr.
Nee, gut, okay, den gibt's selten, aber es ist einfach auch insgesamt eine richtig beschissene Titan-Klasse. Und ich glaube, das ist echt in diesem Draft eine der schlechtesten Positionsgruppen überhaupt.
Ja, es wird ja auch wirklich, es ist ja auch schwer, das zu untertreffen, ist gar nicht so leicht. deswegen, wirklich. Da braucht man nicht hyped sein. Gut, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, hey, Thailand ist doch auch, also jetzt gucken wir in die Zukunft. Wir haben über Michael Meyer schon ein bisschen gechattet im Discord. Es gibt Brock Bowers irgendwo weit am Horizont in der 24er-Klasse. Aber, nee, doch, 24er-Klasse. Ich glaube, ich finde so allgemeines Thailand echt so auch jetzt schon so in die Zukunft gesehen, ist immer schwierig.
Auch
zu projecten.
Ich bin mal gespannt. Arik Gilbert hat jetzt ja bei den Spring Games wieder aufgetaucht mit 265 Pfund. Mhm. Also vielleicht wird er aus dem nochmal Thailand-mäßig was. Schauen wir mal. Also so ein paar relativ spannende können da doch immer noch wieder auftauchen. Ne? Also da reicht ja auch wirklich dann das letzte Jahr, um richtig
absolut was zu absolut. Eric is a beast. Teammates rave about Arik Gilbert after strong Georgia football spring performance. Ja, der Hype ist da. Mal schauen, was daraus wird.
Ja, oder hier Jaleel Billingsley in der Texas Offense. Bin auch gespannt.
Von daher. Das ist der Outlook. Aber, also ja, es hilft ja nichts. Das war die 22er Klasse und die ist einfach wirklich horrendous, leider.
Ja, ja.
Das ist so. Aber ja, wir werden zurückschauen in einem Jahr und sagen, ja, da haben wir recht gehabt, die war echt nix. Und dann, ist das auch was.
Oder einfach sechs Top-Tight-Ends aus der Klasse, ist ja klar.
Genau. Okay, nee, passt super. Wir haben es trotzdem durchgezogen, das freut mich sehr.
Jawohl.
Jetzt verbleibt mir nicht mehr viel, außer dir noch einen schönen Abend zu wünschen. Danke. Quasi schon eine gute Nacht. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
So machen wir es, alles klar.
Passt. Bis dann.
Ciao.
Ciao.